Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, an dessen Ende sich ein Türchen öffnet, das Wochenende heißt. Heute ist nämlich Freitag und zwar Freitag, der 18. Februar.
Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht und das ist ein großer Erfolg.
So Olaf Scholz am Wahlabend. Aber solche Balken haben eben die schlechte Angewohnheit, erst nach oben zu zeigen und dann plötzlich nach unten wegzuknicken. Sauerei. Die Meinungsumfragen zeigen derzeit ein Stimmungstief für die neue Regierung. Nur 17% der Deutschen sind zufrieden mit dem neuen Regierungschef. So die gestern veröffentlichte Umfrage des Instituts Ipsos aus Paris, das ungefähr 20.000 Demoskopen beschäftigt. Bei Forsa sieht es im Übrigen leicht besser, aber nicht wirklich gut aus. 34% der Deutschen sind zufrieden mit dieser Regierung und ihrem Kanzler. Aber warum, fragt man sich, ist Olaf Scholz trotz seiner Achtungserfolge in Washington und in Moskau eigentlich so unbeliebt? Erstens, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Er war ja nie sonderlich beliebt. In Wahrheit hat er auch die Bundestagswahl nicht gewonnen.
Ich will Kanzler werden.
Armin Laschet und die Union haben sie verloren.
Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Wahlkampfführung von Lars Klingbeil war gut, aber noch besser für die SPD war doch die Selbstzerstörung der Union, Prädikat unbezahlbar.
Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns an der Stelle Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere aus den 90er Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, die helfen uns sicher.
Zweitens, Scholz kann sich, obwohl es bei ihm gar keine Hinweise auf Verfehlungen gibt, bisher nicht von der Kaste der Berufspolitiker absetzen. Die Sonderrechte des Bundestages beim Impfstatus, der laxe Umgang der Fraktionen mit Abstandsregeln und Maskenpflicht, die Ausweitung der Regierungsposten, auf das jeder 10. Abgeordnete der Ampelkoalition mittlerweile auch einen Regierungsjob hat. Das alles bildet die Hintergrundbeleuchtung seiner noch jungen Kanzlerschaft. Und noch wird Scholz eben als einer von denen wahrgenommen. Er ist Amtsinhaber, das schon, aber Staatsmann, das muss er erst noch werden. Drittens, die Kommunikation des neuen Regierungschefs.
Der größte Teil dieser Investitionen wird privatwirtschaftlich erbracht werden. Die Regierung wird sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Wir werden langfristig verlässliche Politik machen, die im Dialog mit Unternehmen und Beschäftigten steht und klare Orientierung bietet.
Die Scholz-Ansprache entspricht in Habitus und Tonalität dem Niveau eines bürgerlichen Salons in den Hamburger Elbvororten. Oder aber er klaut direkt gleich bei Willy Brandt.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Aus mehr Demokratie wagen wird dann bei Olaf Scholz das hier.
Darum will die Regierung mehr Fortschritt wagen.
Seine eigentliche Stammklientel sieht ihn, aber nimmt ihn so nicht wahr. Man hört, aber man spürt ihn nicht, obwohl er sich doch so fest vorgenommen hat.
Indem wir die Herzen der Bürgerinnen und Bürger für uns gewinnen.
Grund 4 für den Verfall der Umfragewerte von Olaf Scholz. Erstaunlich schnell hat sich das bürgerliche Lager nach der Wahlschlappe wieder sortiert. Friedrich Merz konnte die CDU hinter sich vereinen und der Unionsfraktion das Selbstbewusstsein zurückgeben. In NRW entpuppt sich derweil der Laschet-Nachfolger als Laschet-Überbieter. Hendrik Wüst ist jung, aber nicht naiv. Er verkauft sich so kurz vor der Nordrhein-Westfalen-Landtagswahl als der bessere Sozialdemokrat.
Also seit über 70 Jahren ist die CDU Nordrhein-Westfalen, ist unser Land das soziale Gewissen der Republik.
Und Grund 5, der wahre Gegenspieler von Olaf Scholz, heißt Markus Söder. Er ist und bleibt ausweislich aller Umfragen der beliebteste Politiker im Lande. Die Rempeleien gegen den eigenen Verein und vor allem den als zu schwach empfundenen Kandidaten Armin Laschet im Wahlkampf, die haben ihm nicht geschadet, sondern offenbar eher genutzt.
Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit, sondern wir müssen jetzt zulegen. Wir müssen zulegen und mobilisieren in den nächsten Wochen.
Markus Söder wurde wahrgenommen als einer, der sagt, was ist. Und wenn man mit ihm einen Film zu besetzen hätte, dann wäre es wohl dieser hier. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Der Mann aus München ist der Burt Reynolds der CSU.
Sie müssen einen Fuchs in der Familie haben, denn mich haben schon die Besten gejagt. Und Junge, neben dir sehen sie alle aus, als würden sie in Zeitlupe fahren.
Und das Drehbuch für Olaf Scholz? Na, das muss wohl erst noch geschrieben werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Finanzminister Christian Lindner hat neuerdings seinen ganz persönlichen Sachverständigenrat. Professor Lars Feld ist der Vorsitzende und er repräsentiert zugleich alle weiteren Mitglieder. Mit ihm spreche ich heute Morgen über seine neue Funktion und über die Inflation sprechen wir auch.
Also dieses Jahr wird es sicherlich noch eine hohe Inflation, gerade in Deutschland, geben. Wie es dann weitergeht, das hängt sicher davon ab, wie die Lohnverhandlungen ab September laufen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach in Frankfurt erzählen uns vom neuen Ärger für Mark Zuckerbergs Meta und über die guten Zahlen der Commerzbank werden sie uns auch berichten. Außerdem, wir sprechen über eine olympische Tragödie und gute Nachrichten kommen aus der deutschen Provinz, gute Nachrichten für die Rocker dieser Welt. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit der Berufung von Professor Lars Feld ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, dass er mit dessen Abberufung durch die Große Koalition und hier insbesondere die SPD nicht zufrieden war. Und dass er sich damit auch nicht zufrieden gibt. Und er hat ein Zeichen gesetzt auch in Richtung der Marktwirtschaft, die zwar unter Druck geraten ist, aber eben nicht vergessen ist. Und vielleicht hat ihm auch der Pionier-Podcast Feld und Haukapp so gut gefallen, dass er dachte, den Mann will ich haben und sei es als persönlichen Berater. Grund genug für uns heute Morgen bei Professor Lars Feld in Freiburg durchzuklingeln, um aus erster Hand zu erfahren, welche Aufgabe nun genau auf ihn zukommt, was man eigentlich als Chefberater des Finanzministers verdient und wie er denn bitteschön die anhaltende Inflation in Deutschland und in Europa bekämpfen möchte. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Professor Feld.
Ich grüße Sie, Herr Steingart. Freue mich, dabei zu sein.
Sie haben einen wichtigen zusätzlichen Titel gewonnen. Sie sind jetzt der persönliche Beauftragte des Bundesfinanzministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Heißt das, Herr Feld, dass Sie künftig für Konjunktureinbrüche persönlich verantwortlich sind?
Das hoffe ich nicht. Und es ist doch in einem Staat, der der sozialen Marktwirtschaft einen hohen Rang beimisst, sehr klar, dass für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung am Ende vor allen Dingen die Privaten verantwortlich sind.
Was können Sie in diesem Amt bewirken? Was ist das Wichtige sozusagen dieser Funktion? Was denken Sie? Das Nachdenken für den Minister, das Finden von Sprachregelungen für den Minister oder auch vielleicht einfach eine gegenteilige Meinung zu der, die er sich bis dahin gebildet hat?
Ich glaube schon, dass ich an verschiedenen Stellen mit meinen Einschätzungen immer wieder auch zum Nachdenken bewegen kann. Und vielleicht auch an verschiedenen Stellen aushelfen kann, wenn Kompromisse nötig sind. Ich weiß nicht, wie groß der Einfluss am Ende ist. Ich bin da nicht sehr blauäugig. Meines Wissens ist der Einfluss unabhängiger Politikberater. Und damit habe ich ja einiges an Erfahrung sammeln dürfen in den letzten Jahren, eben nicht so besonders groß. Also mal abwarten, was das Ganze sein wird.
Und jetzt arbeiten Heerscharen von Beamten für Sie, für den persönlichen Beauftragten?
Nein, die arbeiten für den Minister, nicht für den persönlichen Beauftragten. Mhm. Das ist schon so, dass ich sicher in Interaktion treten kann mit den Beamten, Beamtinnen in der Grundsatzabteilung. Aber ich habe keine Weisungsbefugnisse und unterliege auch keinen.
Wir leben ja in einer Zeit, in der es auf den Finanzminister tatsächlich ankommt. Denn diese Corona-Pandemie hat ja ein paar fiskalische Folgen, die schon der wuchtigen Art sind. Und ich habe das Gefühl, noch gar nicht von allen wirklich verstanden, was da im Staatsbereich, nicht nur beim Bund, gelandet ist. Wir sprechen von Ausgaben und Mindereinnahmen in der Höhe von einer halben Billion, 522 Milliarden. Das ist die Zahl des Wirtschaftsministeriums. Gar nicht zu reden von den staatlichen Garantien. Die gehen schon in Richtung der Billion, 843 Milliarden. Wie muss der Staat damit umgehen? Muss jetzt gespart werden, um dieses Geld in irgendeiner Weise wieder zurückzuverdienen?
Man muss ja bei all diesen riesigen Summen immer auch sehen, wie wirtschaftsstark Deutschland ist. Deswegen ist es mir lieber, wir schauen uns diese Zahlen im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt an. Und wenn man sich die Verschuldung betrachtet, die Deutschland im Zuge der Corona-Pandemie aufgehäuft hat, dann liegen wir etwa bei 70% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist deutlich weniger, als man nach der Finanzkrise im Jahr 2010 hatte. Da waren wir bei 82,3%. Das heißt, das Konsolidierungserfordernis in den kommenden Jahren ist geringer. Und dann schauen wir mal, wie die Wirtschaftsentwicklung sein wird. Dann kann man auch mal deutlich in Richtung 60% kommen.
Gleichwohl haben wir es im Moment mit einer Geldentwertung zu tun, die vielleicht nicht den Staat so sehr bekümmert, der profitiert, aber die Bürgerinnen und Bürger. Und da wir über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sprechen, gesamtwirtschaftlich schlägt das schon zu Buche. Wir sind bei knapp 5% Geldentwertung. Wir sind in Amerika bei 7,5%. Also zunächst mal die Frage, Herr Feld, was kommt da noch? Was ist Ihre Vorhersage für dieses laufende Jahr?
Ich wäre ausgesprochen vorsichtig, was die Inflationsprognosen anbetrifft. Für das laufende Jahr, in dem wir jetzt sind, gibt ja die Bundesbank mittlerweile schon Zahlen von 4% in die Öffentlichkeit. Also dieses Jahr wird es sicherlich noch eine hohe Inflation, gerade in Deutschland, geben. Wie es dann weitergeht, das hängt sicher davon ab, wie die Lohnverhandlungen ab September laufen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Gewerkschaften bei 3,1% Inflation vergangenes Jahr über den gesamten Jahresverlauf ja gerechnet und 4% dieses Jahr über den gesamten Jahresverlauf in einem Inflationsausgleich in Höhe des Inflationsziels, also von 2%, zufrieden wären. Da bin ich sehr gespannt, wie das die Tarifvertragsparteien so lösen, dass wir nicht in eine Preis-Lohn-Spirale laufen.
Aber die Löhne sind ja nur das eine. Wir reden von den Erzeugerpreisen, da sind es 23-24% Preissteigerung, die noch gar nicht überwälzt wurden in wirkliche Endprodukte oder Dienstleistungen. Und wir reden über die Energiepreise, die durch die Decke gehen. Das sind ja die drei Aggregate, die Waren und Dienstleistungen selber, die Energiepreise und die Löhne. Baut sich da nicht ein toxischer Cocktail zusammen, der die Inflation vielleicht doch hartnäckiger macht, als zumindest die EZB sie immer vorhergesehen hat?
Dieser Cocktail kann wirklich auch zu einer höheren Inflation in den Folgejahren führen. Viel hängt von der Entwicklung der Löhne ab, die ja bisher noch moderat sind, auch in Deutschland selber, geschweige denn im Rest der Eurozone. Allerdings muss man auch sagen, letztlich ist doch die Frage, wie die hohe Liquidität, die die EZB jetzt über eine gewisse Zeit bereitstellt, jeweils in die Wirtschaft geht. In den 10 Jahren vor Corona blieb viel im Bankensystem hängen. Die Geschäfte, die die EZB angeboten hat, gerade auch die Anleihekäufe, haben dazu gedient, Bankbilanzen zu bereinigen. Das ist jetzt nicht mehr so einfach der Fall. Da wird viel durchgereicht an die Staaten. Die Refinanzierung der Mitgliedstaaten der Währungsunion über die Sekundärmärkte durch die EZB läuft stark. Und die Mittel der Staaten gehen eben in Form von Transfers, Konsumausgaben und staatlichen Investitionen wieder in die Wirtschaft. Also insofern, da spielt es natürlich schon auch eine Rolle, wie expansiv die Finanzpolitik jetzt weiterhin bleibt. Und das ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die Inflation.
Die Banken sind uns ja lieb und teuer, wie wir wissen, der Politik auch. Aber was ist mit dem Sparer? Wir sind ein Land der Sparer in Deutschland. Die Sparer leiden unter dieser Situation die ganze Zeit schon und jetzt natürlich massiv. Es kommt zu Kaufkraftverlusten dessen, was da angespart wurde, das nicht mehr dieselbe Werthaltigkeit besitzt. Was soll ein Finanzminister da tun? Er hat ja nicht freies Schussfeld bei diesem Thema, aber er kann doch auch was tun, oder nicht?
Ja, Finanzminister können sehr, sehr viel tun. Deswegen haben sie ja so eine einflussreiche Position. Aber ich würde an der Stelle jetzt nicht dazu raten, auf der Seite der Sparer in Aktivismus zu verfallen. Was wichtig ist, was sicher auch zu einer gewissen Stärkung gerade für die Alterseinkünfte sorgen kann, das ist der Einstieg in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge mit dem Stichwort Aktienrente. Das kann durchaus etwas bringen im Zeitablauf, wenn es auch nicht die demografischen Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung lösen wird. Aber im Hinblick auf die Stärkung
der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis, wenn man es genau betrachtet, hilft das schon. Denn man muss ja sagen, in Richtung Sparer und Sparerinnen, man kann sein Geld ja auch risikoreicher, aber dann gewinnbringender anlegen, etwa am Aktienmarkt. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf festverzinsliche voll zurückgeworfen wäre. Es gibt allerdings institutionelle Anleger, nicht zuletzt die Versicherer, die aus regulatorischen Gründen gezwungen sind, in Staatsanleihen zu gehen und deswegen auch ein Verzinsungsproblem haben. Aber letztlich, wenn man das durch alle Bereiche durchschaut, ist dieses Thema Enteignung der Sparer meines Erachtens völlig überzogen. Eine Enteignung auch aus juristischen Gründen ist ja etwas anderes.
Die Sparer hatten wir. Jetzt ist die Frage, wie geht man um mit den Einkommensbezieher und hier mit dem Staat und seiner Forderung nach einer Einkommenssteuer, der Tarif. Der Einkommenssteuertarif hat mit der Inflation schon was zu tun. Wenn die Lohnpreisspirale in Gang kommt, verschiebt sich der Tarif und ich habe es zu tun mit einer höheren Steuerzahlung, obwohl ich eigentlich nicht mehr Werthaltigkeit im Portemonnaie habe. Der Staat muss hier eigentlich reagieren. Sollte er jetzt reagieren, auch noch für dieses Jahr? Was ist Ihre Empfehlung?
Ich würde nicht dieses Jahr reagieren, sondern den Progressionsbericht abwarten. Der steht diesen Sommer an, sodass man im ganz normalen Verlauf des Ausgleichs der kalten Progression dann im kommenden Jahr zu einer Entscheidung kommen wird, wie man das macht. Und ich bin einerseits ganz froh darüber, dass der Vorschlag eines regelmäßigen Ausgleichs der kalten Progression, den wir im Sachverständigenrat schon früh, ich meine im Jahr 2011 gemacht haben, dann auch aufgegriffen worden ist und es seither immer wieder zu diesem Ausgleich kommt. Und deswegen braucht man da auch nicht in Aktivismus zu verfallen, sondern man schaut sich an, was sind die Inflationseffekte in der Einkommensteuer und korrigiert dann entsprechend.
Aber abwarten, Herr Feld, wird nicht funktionieren, denn dieser Progressionsbericht, der muss vom Finanzminister vorgelegt werden und von niemand anderem sonst. Der muss dem Bundestag vorlegen und da wiederum muss eine Zahl drinstehen, eine Zahl für die Inflation, der in den kommenden Jahren zu rechnen ist und um die der Tarifverlauf korrigiert wird. Denn die letzte Schätzzahl des Finanzministers davor war ja falsch.
Ja, die letzte Schätzzahl, die lag daneben und jetzt muss eben mit den neuen Zahlen kommen und dann werden wir im Sommer, wenn er den Bericht vorlegt, sehen, wie der Ausgleich der kalten Progression auszusehen hat. Aber das Wichtige ist doch, dass wir diesen Ausgleich regelmäßig bekommen, dass er möglichst vollständig in Höhe der kalten Progression ist. Und dann muss ich den Blick darauf lenken, wie das dann nachher im Tarif gemacht wird. Darauf kommt natürlich auch nochmal einiges an. Man kann ja sagen, wir setzen eine bestimmte Summe an und sie fließt eher zu den geringqualifizierten, zu den niedrigen Einkommenssteuerzahlern oder wir verteilen das gleichmäßig über den gesamten Tarif. Da wird es noch viel Diskussion geben.
Sollte man den rollierenden Tarif einführen? Professor Sinn fordert ihn, andere auch. Ich meine die FDP in früheren Jahren auch. Das heißt, steigt die Inflation, die Geldentwertung, verschiebt sich der Einkommensteuertarif automatisch nach rechts?
Ich bin da vorsichtiger. Man muss ja immer auch ein bisschen schauen, wie man sich im konjunkturellen Umfeld bewegt und wie die sonstigen Rahmenbedingungen sind. Also es gibt ja relativ viel Erfahrung in Ländern, die die kalte Progression regelmäßig ausgleichen. Ich habe, wie Sie ja wissen, einige Zeit mich mit dem Schweizer System beschäftigt und da wird in unterschiedlicher Art und Weise sowohl von den Kantonen als auch vom Bund die kalte Progression ausgeglichen. Da ist es schon wichtig, dass man noch einen gewissen diskretionären Handlungsspielraum behält, vor dem Hintergrund der Grundregel, dass auszugleichen ist. Und der Tarif auf Rädern, der hört sich immer sehr schön an, aber es ist dann trotzdem auch ein bisschen schwieriger, das umzusetzen.
Ich sehe jedenfalls, Professor Feld, Sie sind wieder im vollen Lauf, Sie sind voll leidenschaftlich dabei, Ihren ehemaligen Kollegen im Sachverständigenrat, dessen Vorsitz Sie ja lange inne hatten, werden Sie sich mit denen eigentlich abstimmen oder sagen Sie, ich bin jetzt in eigener Sache und mit einem ganz anderen und eigenen Mandat unterwegs?
Ja, abstimmen hört sich immer so formal an, aber unter Wissenschaftlern tauscht man sich natürlich sowieso aus. Ja, das ist jetzt nicht eine Abstimme, dass man sagt, ich mache diese Vorschläge, ihr macht jene Vorschläge, sondern da geht es schon darum, Einschätzungen auszutauschen, wie man die Dinge sieht, welche Lösungsmöglichkeiten man sieht für bestimmte wirtschaftspolitische Fragestellungen. Und das passiert automatisch. Dafür sind wir Wissenschaftler. Und das macht auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft aus.
Unabhängigkeit hat ja auch immer was mit Geld zu tun. Ist das ein hochdotierter Posten eigentlich? Darf man sich das vorstellen wie ein Top-Berater des Deutschen Bankvorstandes?
Nein, das darf man sich leider nicht so vorstellen. Oder was heißt leider? Ich bin ja sehr froh darum, weil es auch ein Element der Unabhängigkeit ist, dass ich das ehrenamtlich durchführe.
Kein Pfennig.
Also es ist die gleiche Aufwandsentschädigung, die man im wissenschaftlichen Beirat bekommt. Und ich kann Ihnen sagen, die ist nicht besonders hoch. Das sind die Tagessätze des Bundesfinanzministeriums. Also Von daher.
Das ist kein Incentive gewesen für Sie, diesen Job anzunehmen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Herr Feld, dann bedanke ich mich für diesen Einblick in diese neue spannende Aufgabe. Wünsche Ihnen eine glückliche Hand. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Bis denn.
In dieser Woche erzielte die deutsche Bobmannschaft einen Traumsieg bei den Olympischen Spielen. Im Zweier-Bob holten die Männer Gold, Silber und Bronze. Ein historischer Sieg, den es so eben noch niemals vorher gab.
Ja! Erster, Zweiter und Dritter. Team Deutschland räumt den kompletten Medaillensatz im Zweier-Bob ab. Es ist die deutsche Goldrinne von Jan Tsching. Francesco Friedrich führt den Dreifacherfolg an. Zum dritten Mal holt er olympisches Gold.
Auch beim Bobsport kommt es ja nicht nur auf gut trainierte Athleten an, sondern auch auf ein ausgetüfteltes Fahrwerk. Die Technik, die dafür wiederum nötig ist, die ist hochkompliziert und wird im Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten erforscht und immer weiter verbessert. Bis zu 25 Personen arbeiten an einem solchen Bob. Und einer davon ist Konstantin Schulz. Er ist Entwicklungsingenieur an diesem Institut und hat die letzten 4 Jahre an der Entwicklung dieses so erfolgreichen Bobs gearbeitet. Meine Kollegin Laura Block hat bei dem Entwicklungsingenieur angerufen und wollte mehr über diese einzigartige Technik erfahren, aber hören Sie am besten selbst.
Einen wunderschönen guten Morgen, Konstantin Schulze.
Guten Morgen.
Sie saßen zwar gestern nicht mit im Bob, sind aber maßgeblich an dem Erfolg beteiligt. Wie schläft es sich als Sieger?
Eigentlich ganz gut, aber wir sind natürlich immer noch aufgeregt. Also der Wettkampf ist noch im Gange. Jetzt kommen natürlich noch unsere Frauen und dann noch der Viererbob. Und das ist die Königsdisziplin und darauf freuen wir uns besonders.
Sie haben in den letzten 4 Jahren konstant an dem Bob-Fahrwerk gearbeitet. Und jetzt einmal ganz kurz für uns Laien erklärt, wie macht man einen Bob schneller?
Es gibt viele Schrauben oder Stellschrauben, die einen Bob schneller machen. Also in erster Linie kann man sagen, na klar, der Pilot ist eine große Komponente oder eine der wichtigsten. Dann die Aerodynamik, also wie viel Widerstand der Bob auf seine Führung durch die Bahn widerfährt. Das Fahrwerk an sich und die Kufen, also wie wenig Reibung. Es geht hier wirklich um eine Sportart, die um Hundertstel ja, entscheidet. Und da ist jeder Reibungswert, ob aerodynamisch oder halt Eiskufenkontakt entscheidend.
Und wie viele Sekunden schneller sind Sie denn geworden?
Ah, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir wissen ungefähr von unserer Serie von davor, sind unsere Annahmen ungefähr auf ein Zehntel bis 1/15 Hundertstel schneller.
Und wie teuer ist eigentlich die Herstellung eines Bobs? Und wie lange dauert das?
Die Herstellungszeit brauchen wir so 4 bis 6 Wochen für einen Vierer-Bob. Prinzipiell ist aber eine ganze Menge Entwicklungsarbeit. Also wir haben ein sehr modulares System. Man kann sich vorstellen, so ein Bob besteht aus Basisteilen wie dem Fahrwerk und der Haube drumherum und vielen anderen Komponenten. Und einige Teile sind für uns quasi fest, die wir nicht unbedingt ändern müssen, aber uns woanders in der Entwicklung auf andere Teile konzentrieren können. Und zur Frage des Preises, das lässt sich bei uns sehr schwierig berechnen. Wir sind ja jetzt nicht rein wirtschaftlich. Wir verkaufen unsere Bobs ja nicht. Ich kann nur für die Preise der Konkurrenz sprechen. Da kostet ein Zweierbob so um die 80.000 und ein Viererbob so um die 120 bis 150.
Aber ein Bob wird ausschließlich für den Mannschaftssport hergestellt, richtig? Also eine Privatperson kauft sich doch keinen Bob, oder?
Kommt auf die Mannschaft an. Letztlich sind da oft Verbände hinter, dass Landesverbände diese Bobs innehalten. Bei uns, bei FES, ist es so, dass die Schlitten werden für den Verband hergestellt.
Also Sie können jetzt keinen Bob bei Decathlon kaufen?
Nein, das wäre nicht möglich.
Also Ihr Institut, an dem Sie arbeiten, ist deutschlandweit einmalig, ich glaube sogar europaweit einmalig. Und dafür bekommen Sie auch 7 Millionen Euro pro Jahr vom Bund. Das ist viel mehr als andere Sportarten bekommen. Warum ist das so und was machen Sie mit dem Geld?
Man muss natürlich betrachten, dass wir mehr als nur Bob betreuen. Wir haben noch eine ganze Menge anderer Sportarten. Ein gesamtes Institut, was sich komplett mit der Entwicklung und der Fertigung beschäftigt. Das spricht, also wir haben über 80 Personen, die hier beschäftigt sind. Davon ist auf jeden Fall auch ein großer Lohnkostenteil, so wie es halt normal ist. Und wenn man das dann wieder runterrechnet, machen wir eigentlich eine ganze Menge aus dem Geld, sage ich mal, in den gewissen Bereichen.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für diese Einblicke. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da sind fast alle Hauptstadtjournalisten ausgeflogen wie die Zugvögel. Und zwar in Richtung Süden nach München, denn da beginnt heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Motto: Frieden durch Dialog. Und das ist mit Blick auf die Ukraine vielleicht auch wichtiger denn je. Die Sicherheitskonferenz wird zu einer Art Ukraine-Krisengipfel. Mein Kollege, der Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, ist vor Ort und gibt uns an diesem Morgen exklusiv seine Einschätzung. Erstmal guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Was kann denn diese Münchner Sicherheitskonferenz in dieser ja so wichtigen Frage von Krieg und Frieden eigentlich leisten?
Die Wahrheit ist, Gabor, relativ wenig. Sie kann vor allem eins: Signale setzen, Symbole geben, denn die Machtdemonstration des Westens, der NATO, die ist hier möglich in München. Die amerikanische Delegation ist mit 350 Menschen an der Spitze, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, hier vor Ort. Also eine klare Demonstration, dass man an der Seite Europas und Deutschland ist. Aber Russland ist nicht zugegen. Das erste Mal seit vielen Jahren. Kein russischer Außenminister, keine hochrangigen Beamten aus dem russischen Staatsapparat. Und damit geht hier vor allem eins: Man setzt ein Zeichen Richtung Russland, aber Russland sitzt nicht mit am Tisch.
Ich wollte gerade sagen, in vergangenen Jahren war ja Lavrov oft da, Putin sogar einmal da und jetzt Kamala Harris, immerhin aus Washington angereist. Sie trifft mit Olaf Scholz zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen, heißt es. Stimmt das erstens, Mick? Und zweitens, was erwarten die Amerikaner eigentlich vom Kanzler?
Ja, Kamala Harris ist sogar 3 Tage hier in München. Das ist ein ziemlich starkes Signal auch in Richtung Deutschland. So viel Zeit nimmt sich ein so hochrangiger amerikanischer Politiker, in dem Fall eine Politikerin, eigentlich nicht. Sie trifft sich heute an diesem Freitagabend mit Olaf Scholz zu einem Vier-Augen-Gespräch. Anschließend kommt auch der amerikanische Außenminister Antony Blinken noch zu einem Format mit Annalena Baerbock auf die Bühne. Das ist schon eine deutliche Demonstration, dass die NATO der Westen hier zusammenhält. Aber die Erwartungen an Olaf Scholz sind eher gering. Denn die NATO muss mit Russland dieses Problem lösen. Egal, was hier verhandelt und besprochen wird, wenn Putin oder Lavrov nicht mit am Tisch sitzen, dann sind das hier alles nur Vorempfehlungen, Vorschläge, aber am Ende kann hier kein Durchbruch gelingen.
Dann würde mich noch interessieren, Michael, der Wolfgang Ischinger hat ja jahrelang diese Münchner Sicherheitskonferenz sehr erfolgreich und an sehr prominenter und auch oft lautstarker Stelle verkörpert, repräsentiert. Jetzt kommt ein eher stillerer Diplomat, Christoph Heusgen, lange Jahre Merkels sicherheits- und außenpolitischer Berater, dann bei der UN in New York. Hast du eine Ahnung, in welche Richtung er in Sachen Russland denkt? Hast du vielleicht mit ihm sprechen können?
Ja, zunächst mal, Gabor, kommt ja auch Wolfgang Ischinger auf Christoph Heusgen zu. Es ist sein Wunschnachfolger. Insofern wird man hier sehr viel Kontinuität erleben. Wolfgang Ischinger hat dieses Format, das als kleines sicherheitspolitisches Forum gestartet ist, zu einer globalen Veranstaltung der Diplomatie gemacht. Und Christoph Heusgen wird daran festhalten. Er hat hier auch schon einen ziemlich vollen Terminkalender. Ich habe ihn gestern für ein paar Minuten bekommen, hier im Bayerischen Hof in der Lobby, und konnte mit ihm sprechen. Natürlich über die aktuelle Ukraine-Krise. Und so moderat und so sanft ist Christoph Heusgen im Moment gar nicht, denn er ist ziemlich angefasst und er sieht überhaupt kein Verständnis im Moment für Russland oder für Wladimir Putin und er fordert im Gegenteil sogar mehr Härte des Westens, mehr Härte der NATO gegenüber Russland. Und wir können ja mal reinhören, was er mir dazu gesagt hat.
Man holt Wladimir Putin nicht ab, indem man weich ist, sondern man holt ihn ab, indem man von aus einer starken Stellung mit ihm redet. Putin versucht erstmal aus innenpolitischen Gründen seine Regierung an der Macht zu halten. Er hat gesehen, wie links und rechts von Georgien bis zur Ukraine, in Weißrussland, zuletzt in Kasachstan, wie diese postsowjetischen Oligarchenregime zusammenbrechen, unter schwerem Druck steht. Er hat Angst, dass das auch in Russland passiert. Deswegen hat er in Russland systematisch die Opposition bis hin zum Vergiften von Nawalny, die Opposition, mundtot gemacht. Er ist ein autoritärer Führer. Was machen autoritäre Führer? Sie arbeiten mit dem Instrument des Nationalismus. Wir sehen das bei Präsident Xi, wir sehen das auch bei Präsident Erdogan. Und das ist das Mittel, das Präsident Putin nutzt. Seit letztem Sommer verbreitet er in Russland die Mär, die Ukraine ist Teil Russlands und sie muss wieder zurück nach Russland kommen. Und er hat damit diesen Nationalismus zu Hause angefacht.
Aber wir müssen ja irgendwelche erste Schritte gehen können, damit Fortschritt wirklich sichtbar ist. Was wären diese ersten Schritte aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir müssen weiterhin ganz eng zusammenarbeiten als transatlantische Gemeinschaft. Wir müssen zusammenarbeiten in Europa. Wir müssen klar erinnern, Putin, an all das, was Russland auch unterschrieben hat, die KSZE-Schlussakte, die Charta von Paris. Und dann muss man ihm auch einmal die Fakten auf den Tisch legen. Wissen Sie, wir reden gerade darüber, ob wir vielleicht 350 Soldaten nach Litauen schicken. Er hat bis irgendwo zwischen 100 und 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine.
Wie viel hat die NATO insgesamt rund um Russland in den baltischen Staaten oder im Norden der Türkei?
Das sind Zahlen, die sind irgendwo zwischen 30 und 50.000. Da müssen Sie auch Militärexperten fragen. Da besteht überhaupt keine Gefahr für Russland. Russland malt eine Gefahr an die Wand, die überhaupt nicht besteht.
Klare Position in der Tat. Das ganze Gespräch zwischen Christoph Heusgen und Michael Bröker gibt es heute im Hauptstadt-Podcast ab 12 Uhr mittags oder eben auf thepioneer.de. Und ein Fazit der Münchner Sicherheitskonferenz hören wir dann am Montagmorgen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da kommt Meta, also das neue Facebook, einfach nicht zur Ruhe. Die Firma von Mark Zuckerberg hat ein Abo auf schlechte Nachrichten, könnte man meinen. Auch in dieser Woche hagelte es Negativschlagzeilen. Die Hintergründe erklärt uns Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Meta hat mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Die Aktie hat ja ordentlich an Gewicht verloren, nicht nur gestern. Und jetzt bekommt der Konzern ausgerechnet von Google das Leben noch schwerer gemacht. Anne, was ist da passiert und wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, Google arbeitet an einer Datenschutzinitiative für seine Android-Handys. Dadurch soll das Sammeln und Auswerten von Nutzerdaten erschwert werden. Sowas Ähnliches gab es ja schon bei Apple, wo Nutzer jetzt seit kurzem aktiv zustimmen müssen, ob Apps ihr Verhalten im Netz verfolgen dürfen. Und viele Nutzer lehnen das tatsächlich ab. Google grenzte sich zwar deutlich davon ab, jetzt so krass wie Apple vorzugehen, doch für Facebook sind das trotzdem keine guten Nachrichten. Der Konzern lebt ja davon, Nutzerdaten zu sammeln und auszuwerten, um dann zugeschnittene Werbung platzieren zu können. Diese neuen Datenschutzfunktionen bei Apple hatten den Meta-Konzern ja schon einiges an Umsatzeinbußen eingebrockt. Und selbst wenn Googles Initiative nicht so extrem wird wie die von Apple, das Geschäft von Facebook wird in jedem Fall drunter leiden. Google macht zwar auch Geld damit, personalisierte Werbung zu platzieren, ist aber nicht so stark davon abhängig wie Facebook. Das haben ja auch die jüngsten Quartalszahlen schon gezeigt. Da konnte Google ja weitaus besser abschneiden als Facebook. Die Meta-Anleger waren von der Ankündigung von Googles neuer Datenschutzinitiative wenig begeistert, kann man sich vorstellen. Für die Aktie ging es um mehr als 4% nach unten. Damit hat das Papier seit Anfang des Jahres schon fast um 40% an Wert verloren.
Vielen Dank, Anne, und damit nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Commerzbank hat ihre Quartalszahlen vorgelegt und die wiederum haben alle überrascht. Bitte erklär uns, warum das denn?
Und das Überraschende bei den Commerzbank-Zahlen war, dass sie deutlich besser waren als Analysten, als der Markt erwartet hat. Vor allem das vierte Quartal ist ordentlich gelaufen und da gab es unterschiedliche Gründe. Einmal auch das Handelsergebnis hat durchaus positiv beigesteuert und aber dann auch ein Sondereffekt bei der Commerz-Venture-Tochter, das ist die Venture-Capital-Tochter der Commerzbank, die hat für das gesamte Jahr mehr als 200 Millionen Euro zum operativen Ergebnis hinzugefügt. Nun, der Ausblick ist auch positiv. Der Commerzbank-Chef Manfred Knof stellt für 2022 einen Gewinnsprung in Aussicht. Man erwartet ein Nettoergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro. Davon sollten natürlich dann auch die Aktionäre profitieren, denn die Commerzbank plant wieder eine Dividende zu zahlen. Und all das hat dazu geführt, dass die Commerzbank-Aktie teilweise fast 7% im Plus war. Dann am Handelsende, am gestrigen Tag, ist dann noch ein Plus von ein bisschen mehr als 3% übrig geblieben.
Vielen Dank, Annette, für diese Erläuterungen und dann bis Montag.
Danke, Gabor, dir ein schönes Wochenende.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir gestern bei den Olympischen Spielen Zeuge einer Demontage wurden.
Mir bleibt nur ein Satz zu sagen, hättet ihr sie doch bitte nicht laufen lassen. Und alle, die mit dieser Affäre zu tun haben, haben Schuld auf sich geladen. um das mal so zu formulieren. Sie haben ein mega großes Talent an den Rand der Vernichtung getrieben.
So wütete gestern der Kollege von Eurosport nach der Kür der 15-jährigen Russin Kamila Valieva. Und auch Kathi Witt, die ARD-Eiskunstlauf-Expertin, war erkennbar empört.
Und das, was jetzt aber passiert ist, ist das Allerschlimmste. Sie ist daran zerbrochen. Sie ist ein 15-jähriges Kind, die musste da rausgehen. Ich finde, man hat sie jetzt wirklich der Welt zum Fraß vorgeworfen.
Aber was war da denn passiert? Die 15-jährige Russin hatte erst bei diesen Olympischen Spielen die Eiskunstwelt verzaubert, war dann aber beim Dopingtest positiv aufgefallen und darauf begann ein zermürbender Kampf um die Wahrheit, angereichert mit Störfeuer der politischen Systeme. Und so fasste Sportschau-Kommentator Daniel Weiß die Situation von gestern vor der Kür so zusammen.
Die ganze Welt schaut jetzt auf dieses kleine, junge, 15-jährige Mädchen, Kamila Valieva, das Jahrhunderttalent aus dem Südwesten Russlands. Sie hat die schwersten Tage ihres jungen Lebens hinter sich. Sie ist des Dopings beschuldigt und darf dennoch hier starten. Kann diese junge Frau, dieses Mädchen, will ich fast sagen, diesen Druck standhalten?
Und die Antwort lautete ganz klar, nein. Sie leistete sich Fehler um Fehler. Es war kaum mit anzusehen.
Vierfachsalchung, sehr knapp gelandet. Auch der vierfache Tollup gelingt nicht ganz.
Und auch der dreifache Axel, Probleme.
Ja, sie zeigt Nerven. Schon der vierfache Salcho war nicht gut.
Sie ist angeschlagen. Sie ist definitiv ganz kräftig angeschlagen. Das kann nicht gut gehen.
Und so war es dann auch.
In keiner Sekunde war sie wirklich da auf dem Eis. Dieses 15-jährige Mädchen, das als Wunderkind bezeichnet wird, als Jahrhunderttalent, das in den letzten Tagen so viel aushalten musste, zu viel für ein junges Leben, zu viel. Wenn ich Vater gewesen wäre, dann hätte ich sie schon längst nach Hause geholt und hätte sie hier nicht starten lassen, denn das konnte nicht gut gehen.
Und dabei gab es natürlich Tränen von der jungen Kamila Valieva auf dem Eis. Und wo Eis ist, da ist die böse Eiskönigin nicht weit.
Und jetzt tröste sie doch mal, Eteri Tutberidze. Nimm sie doch mal in den Arm. Denn das braucht die Kleine jetzt. Und nicht einfach nur daneben stehen. Das verstehe ich bei dieser Trainerin nie. Diese Emotionen, die da fehlen, da muss ich doch ein Kind in die Arme nehmen. Unfassbar.
Und die Wut bahnte sich ihren Weg und es kam letztlich auch im Studio zu Tränen bei Katharina Witt.
Ja, man guckt ja gar nicht mehr, wer ist jetzt Erster, Zweiter, Dritte, sie ist jetzt Vierte, es ist wirklich egal. Aber es ist eigentlich genau das eingetreten, wofür man sie hätte schützen müssen. Sie ist 15, sie ist ein Kind, tut mir leid. Du siehst sie da sitzen, wie sie da sich zusammenbricht. Also wenn die nicht, also, oh, könnt ihr ja, das du, mal wegschalten? Du hast
Fazit, wo Sport ist, ist Drama.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, das kaum wurde gestern die Corona-Lockerungsmaßnahme verkündet, jetzt dieser Ruf schon wieder ertönt.
Wacken!
Und jetzt alle zusammen.
Wacken!
Wacken rufen die begeisterten Fans und damit den Namen einer kleinen Ortschaft in Schleswig-Holstein. Einer Ortschaft mit gerade mal 1800 Einwohnern. Es gibt nicht viel in Wacken. Eine Tankstelle, einen kleinen Supermarkt, die Heiligengeistkirche und viel, viel Platz auf den Wiesen und Weiden drumherum. Hier findet eigentlich einmal im Jahr das größte Heavy-Metal-Festival der Welt statt. Die Einwohner finden es super.
Endlich mal was los hier in Wacken.
Es lässt sich ja auch etwas verdienen. Wer seinen Bierkasten zum Beispiel nicht selbst schleppen möchte, der bucht das Catcar Biertaxi von dieser einheimischen Jungunternehmerin.
Also von Schlecker bis da hinten hin zum Busstopp nehme ich 5 Euro.
Full Service also. Und was ist den Besuchern wichtig?
3 Tage lang feiern mit 80.000 Gleichgesinnten, Spaß haben, locker sein, an nichts denken und ein bisschen Bier trinken, viel Musik hören.
Die letzten 2 Jahre ist genau das pandemiebedingt ausgefallen. Aber jetzt kann es wieder losgehen. Kaum hatten die Veranstalter das Festival vom 4. bis 6. August gestern auf ihrer Homepage angekündigt, da war es innerhalb von Minuten ausverkauft. Judas Priest sind als Headliner angekündigt. Limp Bizkit kommt auch. Und mit ein wenig Glück gibt's ja auch wieder einen Überraschungsauftritt. Vielleicht gehen ja die Scorpions wie 2012 noch einmal auf die Bühne. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.